Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Rieke und heute wird das mal wieder eine hochwertige Angelegenheit mit dem Kakadu. Erstens steht ein kleines, kostbares Kakadu-Überraschungspaket bereit, denn das Sommerrätsel wartet auf euch und ihr solltet euch also in Telefonnähe aufhalten. Das vergrößert eure Gewinnchancen. Und dann betrachten wir heute eine Frau in der Sendung, die scheint ganz aus Gold zu sein. Sie prangt in Berlin auf einer Säule und weil sie eben so golden strahlt, nennen die Berliner sie Gold-Else. Scheint ein wahrer Schatz zu sein.
Kannst du dir vorstellen, was man da überhaupt an Material braucht, um die Frau so golden zu kriegen, wie sie jetzt ist?
Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viel das sein muss. Es muss ja tonnenweise sein.
Tonnenweise Gold und das steht so in der Öffentlichkeit rum. Mehr über diesen Goldschatz in Berlin erfahrt ihr heute und mehr über einen tollen Goldtrick. Auch mit dabei in der Sendung heute die Königin der Alpen. Ihre Krone ist nicht golden, nein, sie besteht aus Nadeln. Die Königin der Alpen ist ein Baum, die Zirbe, auch Zirbelkiefer genannt und sie hat besondere Kräfte.
Also zu Hause, da haben wir so Holzspäne aus der Zirbe. Die sind in so einer großen Schale und wir haben auch so kleine Säckchen im Bett. Das riecht immer so beruhigend und gut. Ich mag das halt total, das beruhigt richtig.
Ja, und wer auf dem Zirbenweg in Österreich wandert, der kann den beruhigenden Zirbelduft auch genießen. Später in der Sendung geht's bei uns ein Stück durch die Alpen. Und jetzt gibt's erstmal Musik und die ist nur für euch. Und Eltern, hören bitte weg. So, ihr lieben Schummler, der eine oder andere von euch hat sich hier bestimmt wiedererkannt. Und hey, kleine Schummeleien, die gehören auch unbedingt zum Leben, oder? Was ich bis vorhin nicht wusste, ist, dass man Lügen auch ausstellen kann. Echt, es gibt ein Lügenmuseum in der Nähe von Dresden in Radebeul und Kakadu-Reporterin Tina Küchenmeister war für uns dort, einfach weil das Schwindeln so ein großes Thema ist.
Hausaufgaben, ja klar habe ich die gemacht. Ja klar habe ich meinen Teller in die Spülmaschine geräumt. Ich weiß nicht, wo das letzte Stück Schokolade ist, nee.
Eigentlich weiß doch jedes Kind, dass man es nicht machen soll. Aber trotzdem tun es alle Leute jeden Tag. Wir flunkern, schwindeln, täuschen und betrügen. Aber sind Lügen immer etwas Schlechtes? Der Künstler Richard von Gigantico fand das Thema so interessant, dass er den Lügen sogar ein ganzes Museum gewidmet hat.
Also, es gibt ja unterschiedliche Lügen. Es gibt weiße Lügen, Notlügen, die primitive Lüge, der Politiker. Wir interessieren uns hier für den fantastischen Lügner. Und wir stellen die Frage, wenn man im Lügenmuseum lügt, spricht man dann die Wahrheit?
Was nun Lüge ist und was die Wahrheit, darum geht es in dem bunten Museum. Als wir das Museum betreten, werden wir mit einem hausgebrauten Lügentee empfangen. Wir trinken den Tee aus und machen uns auf zu einem kleinen Rundgang.
So, und wir haben hier 12 Räume und wir gehen mal weiter in den nächsten Raum. Der heißt Grüße von überall.
Hier sehe ich Geisterhäuser. Also der hier kommt aus Japan, aus China, aus Thailand und aus Bali.
Alles bewegt sich, alles macht Geräusche und es gibt Dinge, die es so eigentlich nicht gibt. Jeder Raum hat ein anderes Thema und spielt auf ganz unterschiedliche Weise mit Illusionen, Lüge und Wahrheit. Wir laufen vorbei an einem fliegenden Teppich, einer Erdbebenmaschine. Bei einem Gerät, aus dem wildes Geblubber kommt, bleiben wir stehen.
So, und hier ist also eine Nachbildung der Titanic und in dem alten Radio hört man den Originalton vom Untergang der Titanic 20 Minuten danach.
Einige Sachen sind so auffällig unecht, dass man einfach nur darüber lachen kann. Bei wiederum anderen grübelt man. Ist das nun echt oder nur ein Spaß? Das Beste ist, man darf auch alles anfassen. Man muss Knöpfe drücken, Schubladen und Schranktüren öffnen. Dann findet das auch richtig toll. Nebenbei erklärt er uns, dass Lügen nicht nur eine schlechte, sondern auch eine gute Seite haben.
Weil Schlechtes ist, dass man durch Lügen auch in Gefahr oder sowas kommen kann. Und das Gute daran ist, dass Lügen auch manchmal gut tun. Es muss ja nicht eine Lüge sein, die man sagt. Es können auch Lügen sein, zum Beispiel, wenn man was baut und es gibt das nicht. Und das gibt's halt hier.
Lügen sind also nicht nur ausgesprochene Unwahrheiten, sondern können auch Illusionen sein, also Dinge, die einen täuschen. Für einen Besuch im Lügenmuseum sollte man eine gesunde Portion Humor mitbringen. Denn Lügen hat auch oft mit Spaß zu tun.
Es gibt auch Menschen, die sagen nur Wahrheit. Und diese Menschen, die nur Wahrheit sagen, verstehen auch nicht so viel Spaß.
In diesem einzigartigen Sammlermuseum ist nicht alles ganz so ernst gemeint. Dafür kann man aber eine Menge Spaß haben. Ob nun gut oder schlecht, vielleicht kommt es auf die Absicht an, mit der man lügt. Denn der fantastische Lügner verdreht gerne die Wahrheit, um die Fantasie anzuregen. Nicht, um böse Lügen zu verbreiten. Früher hießen die fantastischen Lügner Narren oder Gaukler. Till Eulenspiegel war zum Beispiel einer. Er hat als Spaßmacher für Unterhaltung und Belustigung gesorgt. Und genau dafür ist auch das Lügenmuseum da. Auf die Frage, was denn seine größte Lüge war, hat Richard von Gigantico geantwortet:
Naja, dann könnte man sagen, das Lügenmuseum hat nichts mit Lügen zu tun.
Und das wäre tatsächlich gelogen. Denn das Lügenmuseum versammelt alle Lügen dieser Welt, baut sie auseinander und wieder neu zusammen. Hier ist es ausdrücklich erwünscht, zu lügen, dass sich die Balken biegen. Das Lügenmuseum ist also etwas für alle Menschen, die schon mal gelogen haben. Und das sind laut Richard von Gigantico alle Menschen. Oder wie ist das bei euch?
Ja, ja, das mit dem Lügen ist wirklich eine super interessante Sache. Es gibt also die schönen Illusionen, wie sie im Lügenmuseum in Radebeul ausgestellt werden. Es gibt die wilde, fantastische Flunkerei wie beim Lügenbaron Münchhausen. Und dann gibt's eben auch diese vielen kleinen Lügen in unserem Alltag, Notlügen zum Beispiel. Und die sind sogar was Gutes, weil sie einfach manchmal höflich sind. Darüber will ich unbedingt mal mit euch reden, übers Flunkern und übers Lügen. Machen wir auch demnächst an einem unserer Kakadu-Quasseltage. Aber jetzt haben wir dafür leider keine Zeit. Und das ist nicht gelogen, denn hier steht jetzt das Kakadu-Sommerrätsel an. Ihr könnt ein Überraschungspaket gewinnen. Das ist definitiv auch nicht gelogen, wenn ihr nämlich die Lösung wisst. Und anruft 0800 2254 2254. Das ist die Nummer ins Kakadu-Studio, 0800 2254 2254. Aber bevor ihr jetzt ans Telefon stürzt, müsst ihr erstmal ganz genau hinhören.
Rätsel, Rätsel, Rätsel.
Rätselsommer?
Sommer mit Rätseln.
Das Sommerrätsel mit Familie Sommer.
Wie jetzt mit uns?
Ja, genau.
Mutter Sommer.
Hallihallo.
Vater Sommer.
Tag zusammen.
Und Ben?
Hi.
Die kleine Pauli?
Ich bin nicht klein.
Und natürlich Jessie.
Ach, ist so eine Nachtwanderung nicht toll?
Ich weiß nicht so recht.
Ah, was ist das?
Nur eine Eule, Pauli.
Vater Sommer hatte sich das so schön ausgedacht. Zelten im Wald, eine Nacht unterm Sternenhimmel, nur er und Pauli und Ben. Mutter Sommer hatte gleich abgewunken, als er mit seiner Idee ankam.
Macht ihr mal, ich bleib schön in meinem warmen Bett.
Was ist das?
Bestimmt ein Wildschwein, Pauli.
Wie, die heulen so?
Naja, ich denk schon.
Langsam wird es den dreien wirklich unheimlich da draußen im Wald. Sogar Vater Sommer ist ganz still geworden. Keine Rede mehr von Zelt aufbauen und Holz sammeln fürs Lagerfeuer.
Papa, ich will nach Hause.
Ja, Pauli.
Wir rufen Mama an, die holt uns ab.
Ja, Ben.
Ich bin aber trotzdem sicher, dass das ein Wildschwein ist.
Ich nicht, Ben. Ich will hier weg.
Tja, wer hat da so geheult im Wald? War es wirklich ein Wildschwein, wie Ben behauptet? Oder wollte er damit nur seine kleine Schwester beruhigen? Aber was war es dann?
Ja, kleiner Tipp, es war wohl nicht nur ein Wildtier, das da geheult hat. 0800 2254 2254. Wer hat da eben geheult? Im Sommerrätsel bei Nacht und bei Mondschein. Ich bin gespannt. So, lauter Leitungen, die hier blinken. Und einer ist auch schon wirklich bei mir. Mal sehen, ob Halber aus Zwickau wirklich die Lösung schon weiß. Ich grüße dich. Warte mal, jetzt habe ich dich. Hallo, Halber.
Hallo.
Du warst ja schon am Telefon, habe ich hier auf meinem Computer gesehen. Da war das Rätsel noch gar nicht zu Ende. Nun bin ich mal gespannt, ob du gute Ohren hattest. Also das Wildschwein war es nicht. Wer hat da geheult?
Also ich glaube, das war ein Rudel Wölfe.
Da bist du natürlich ganz richtig. Wer soll sonst so heulen? Sag mal, du sagst jetzt schon ganz schlau, ein Rudel Wölfe. Was weißt du über Wölfe?
Wölfe, das sind Rudeltiere, die leben wie in Herden.
Ja, ganz genau. Und meinst du, wir Menschen müssen Angst haben?
Na, wenn wir ihn nicht tun, denke ich nicht.
Genau, und weißt du, der Wolf hat sogar Angst vor dir, der schnuppert dich und haut ab. Können wir unseren Sommerrätsel-Familienmitgliedern gleich mal sagen. Du, dir alles Gute, das Überraschungspaket geht auf die Reise. Schönen Sommer noch halber.
Ja, danke.
Ja, mach's gut, tschüss. So, und das Kakadu-Überraschungspaket geht also los. Und bei uns hier im Programm, da fegt jetzt ganz sanft ein kleiner, ja, Windgeist. Warte mal. Toni Geiling singt hier vom Windgeist, dem Unsichtbaren. Und das sanfte Lüftchen, das ist in diesem Moment angekommen in Österreich, in den Alpen. Und dieses Lüftchen, das bewegt dort keine Laubblätter, sondern die Nadeln der Zirbelkiefer. Was an ihr besonders ist, das weiß Kakadu-Reporterin Christina Dumas. Sie war mit Beatrice auf dem sogenannten Zirbenweg unterwegs. Und einen Nationalpark-Ranger haben die beiden auch getroffen. Aber vor der Zirbelkiefer ist jetzt erstmal schön die Ortsbeschreibung dran. Beatrice?
Also wir sind hier weit oben auf dem Berg in Österreich, in Bad Kastein. Und wir sind mit der Gondel hochgefahren. Also wir sind hier gerade auf 1900 Meter Höhe. Also hier gibt es auch gar nicht so viele Bäume wie unten im Tal. Also die Bäume, die hier noch wachsen, also die sehen halt sehr besonders aus, weil ja, die haben halt so verdrehte Stämme. Das sind Zirben. Die Zirbe, das ist ein Nadelbaum mit ganz, ganz langen, schmalen Nadeln.
Die Zirbe nennt man auch Königin der Alpen. Wind, Sturm, Schnee, Geröll, Hitze, klirrende Kälte und nährstoffarme Böden. Hier auf dem Berg herrschen harte Lebensbedingungen. Hans Nagelmeier ist Ranger im Nationalpark Hohe Tauern in Österreich. Er ist hier aufgewachsen und schon als kleiner Junge ständig auf Bäume geklettert. Von der Zirbe ist er immer wieder aufs Neue fasziniert.
Da gibt es Bäume, die sind 550, 600 Jahre alt. Und die Zirbe ist einfach schon auf einer Höhe oben, wo sie mit ständigem Wind, mit ständigem Sturm zu tun hat. Und da gibt es total verknorrte, total gedrehte Bäume, dass sie überhaupt gegen den Sturm und gegen den Wind bestehen können.
Also man kann sich zu jedem Baum eine Geschichte ausdenken. Das finde ich immer eigentlich total toll, was der wohl alles erlebt hat hier. Seit hunderten Jahren steht der hier. Hier sind die Menschen noch in Kutschen gefahren. Und der Baum, der steht heute immer noch da.
Also dort oben auf dem Graukogel mit dem Zirbenweg ist eine recht schöne Einrichtung, weil man einfach da dann das Gefühl kriegt, was haben die Bäume dort oben für einen harten Stand, für ein hartes Leben, also gegen Sturm. Sie können zum Beispiel Temperaturen bis minus 40 Grad schadlos überstehen.
Zirben wachsen langsam über Jahrhunderte. Besuch bekommen sie regelmäßig von einem guten Freund, dem Tannenheer.
Also das ist ein Vogel, der hat einen ganz langen und kräftigen und spitzen Schnabel. Der ist braun und sein Gefieder hat auch so weiße, längliche Flecken.
Die Zirbe braucht den Tannenheer, damit ihre Zirbensamen verbreitet werden. Und der Tannenheer liebt die Samen der Zirbe, weil sie für ihn ein köstliches, gesundes und nahrhaftes Fressen sind.
Eine Lärche oder die anderen Nadelbäume oder andere Laubbäume, da ist es so, dass die Samen eben durch den Wind vertragen werden. Und bei der Zirbe ist es so, da in diesen Zapfen drinnen, da sind ja relativ schwere Samenkörner drinnen. Die sind so groß, als wie vom kleinen Finger das Glied, so ungefähr. Ein Samen, ja. Und in so einem Zapfen drinnen, da sind zwischen 20 und 40 Samen halt eingepackt. Und der Tannenheer hat einen besonders starken Schnabel, dass er so einen Zapfen natürlich auch zerreißen kann und dass er da zu den Samenkörnern kommt.
Und dann frisst der Tannenheer die köstlichen Samen. Für den harten und kalten Winter legt der Vogel Futtervorräte an und vergräbt tausende Samen. Da kommt es natürlich vor, dass er einige Samen vergisst oder einfach nicht mehr findet. Die Samen wurzeln und es wachsen neue Zirbelkiefern heran. Tannenheer und Zirbelkiefern haben hier oben auf dem Graukogel in Österreich viele Jahrhunderte gut zusammengelebt.
Also einige Zirben hier oben, die stehen so allein auf kleinen Anhöhen.
Warum ist das so? Weil der Vogel natürlich diese Samen auf einer Anhöhe eingraben teilweise. Und im Winter, wenn dann der Wind geht, wird der Schnee weggeblasen. Und so kommen sie wieder zum Futter dazu. Würden die das in einer Mulde drinnen machen, dann ist da 2-3 Meter Schnee drauf und der Vogel hat überhaupt keine Möglichkeit, dass er zu den Samen kommt.
Hier auf dem Zirbenweg kann man auch viel ausprobieren. Da gibt es so eine große Liege und es gibt ganz viele Bänke.
Und alles ist aus dem duftenden Holz der Zirbe geschreinert. Zirben duften wunderbar, denn sie enthalten viele ätherische Öle.
Also zu Hause, da haben wir so Holzspäne aus der Zirbe. Die sind in so einer großen Schale und wir haben auch so kleine Säckchen im Bett. Das riecht immer so beruhigend und gut. Ich mag das halt total, das beruhigt richtig.
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wir in Zirbelbetten besser entspannen können. Angeblich wird unser Herzschlag ruhiger und wir schlafen tiefer.
Also ich könnte mich in die Späne legen, weil die riechen so gut.
Beatrice ist eine Genießerin, auf dem Berg in der Natur oder eben mit Zirbelsäckchenduft zu Hause. Gemeinsam mit Christina Dumas hat sie uns die Zirbelkiefer vorgestellt. Ihr hört den Kakadu Infotag und nach der Königin der Alpen kommt bei uns jetzt hier gleich eine Frau ganz in Gold. In Berlin gibt's die, obwohl doch Berlin eigentlich gar keine reiche Stadt ist. Musik. Ja, Rio Reiser, der darf auch mal im Kakadu singen, auch wenn sein Lied schon 30 Jahre alt ist. Aber wo er recht hat, hat er eben recht. Vom Geld kommen wir jetzt zum Gold. Ich habe es gesagt, Berlin ist eine recht arme Stadt und trotzdem haben wir hier eine berühmte Statue, die ist komplett aus Gold. Also das ist doch total behämmert. Ja, ist es auch.
Wir sind hier an der Goldelse und man sieht die schöne Goldelse.
Glitzergolden, wie sie ist, wird die auf der Spitze der Berliner Siegessäule thronende Göttin Victoria im Volksmund einfach Goldelse genannt.
Ich habe meinen Papa mal gefragt, der hat gesagt, sie ist aus Plattgold. Also ich glaube auch nicht, dass die aus richtigem Gold wäre, sonst würden ja ganz viele versuchen, ein bisschen davon mitzunehmen.
Kannst du dir vorstellen, was man da überhaupt an Material braucht, um die Frau so golden zu kriegen, wie sie jetzt ist?
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viel das sein muss. Es muss ja tonnenweise sein.
Weit gefehlt. Trotz ihrer Höhe von über 8 Metern ist die Figur mit lediglich einem Händchen voll Gold überzogen. Alles total behämmert. Viele tausendmal, so häufig muss auf die Schlagform gedroschen werden, um hauchdünnes Blattgold zu erhalten.
Es gibt kein Metall, das sich so dünn schlagen lässt wie Gold, nämlich bis zu einer 14.000 Millimeter Runde. Das heißt, ich lege 14.000 Blatt aufeinander, habe ich einen Millimeter. Man kann das Gold so dünn schlagen, man kann durchschauen wie durch Fensterglas.
Dieter Drottleff ist einer der wenigen Goldschläger in Deutschland und mit seinen 64 Jahren auch der älteste aktive Meister. Die Arbeit erfordert viele Einzelschritte. Es fängt an mit der Schmelze. Goldklümpchen werden bei 1300 Grad verflüssigt und zu Barren gegossen. Das Kilostück hat dann die Größe einer der Länge nach halbierten Schokoladentafel und einen Wert von 30.000 Euro. Vielfach gewalzt und zwischendurch immer wieder zum Glühen gebracht, entsteht daraus ein enorm langer, aber schmaler Streifen.
Das Band wird bis zu 130 Meter gewalzt.
Viel, viel länger als ein Fußballfeld, aber dünn wie Zeitungspapier. Und dennoch weit entfernt von der gewünschten Stärke. Eine Maschine schneidet das Band nun in kleine Quadrate. Die werden zu einem Packen von mehreren hundert übereinander gestapelt, jeweils getrennt durch eine Lage Butterbrotpapier. Damit geht es unter den Schlagautomaten Quetsche genannt. Der hämmert, bis das Gold fast 10-mal dünner, damit auch 10-mal flächiger geworden ist. Die Goldplättchen werden nun wieder entnommen, in 9 kleine Quadrate geschnitten und nochmal in einer Schlagform unter den Maschinenhammer gebracht. Danach erneutes Beschneiden. Nun kommen 2000 Plättchen aufeinander. Das ist dann die Dünnschlagform, die sich nur von Handschweißtreiben schlagen lässt.
Früher waren diese Formen aus Darm, aus Ochsenblinddarm, diese Formen.
Also 2000 Därme werden nötig für eine einzige Form. Heute wird Kunststofffolie genommen. Überhaupt war das Goldschlagen früher ohne tierische Hilfe undenkbar. Neben Därmen und zahlreichen Ledersorten wurden auch Hasenpfoten, Elfenbein und Walfischknochen verwendet. Bei den Vergoldern auch Fehhaar. Das sind feine Härchen vom Schwanz des sibirischen Eichhörnchens. An einem hüfthohen Goldschlägerstein drischt Dieter Drottleff auf die Form und deutet dabei auf die 6 verschiedenen Hämmer, vom 1,5 Kilo leichten Spitzchen bis zum Superschwergewicht von 12,5 Kilo. Noch etwa 3000 Mal muss auf das Bündel geschlagen werden. Je dünner das Edelmetall wird, desto schwerer das Schlagwerkzeug. Schwerstarbeit für die Muckis, bis es dann geschafft ist. An die 10 Quadratmeter Blattgold sind fertig, die Blättchen werden nur noch in Quadrate geschnitten und vorsichtig in ein Heftchen gelegt. Dann kann die Arbeit des Vergolders beginnen.
Blatt für Blatt wird dann aufgetragen, wie so Abziehbisseln. Und dann mit einem Hartstein wird es dann reingedrückt, ein Pinsel wird es dann verrieben, und der Klarlack noch drauf.
Und so scheint es dann, als wäre alles Überzogene durch und durch aus Gold. Wie ergiebig Blattgold ist, das illustriert der Handwerksmeister so.
Jetzt lange ich meine Hosentasche hinein, hole mir ein 50 Gramm Goldstück heraus. Mit einem 50 Gramm Goldstück kann ich komplettes Reiterdenkmal vergolden. Den Sockel, das Pferd und den Reiter. Und dann bleibt noch was übrig.
Und Lukas staunt.
Oha, das ist viel.
Großartig. Klaus Lockschen hat uns das alte Handwerk des Goldschlagens vorgestellt. Morgen kümmern wir uns wieder um hochmoderne Sachen, dann ist bei uns Medientag. Hier machen jetzt die Kollegen von der Tonart weiter. Ich bin Rike und sage fürs Team vom Kakadu wie immer Tschüss und Bye-bye. Bis morgen um 3.